Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, es wäre die sehr, sehr ausgeruhte Stimme von Nido Torres und die von
Ann-Kathrin Gorny.
Oh, jetzt haben wir es doch wirklich einmal umgekehrt gemacht.
Ja,
ich bin unkonzentriert.
Ich bin flexibel, gar kein Problem. Ich fange dich auf, Nito.
Das ist eine deiner großen Stärken. Flexibilität. Ich sag's ja, wie es ist. Ich versuche ja gerade von meinen Kilos runterzukommen. Also, ich könnte gar nicht mehr sagen, wie viel ich mal gewogen habe, weil ich so viel gar nicht mehr wiege. Also, du müsstest dich jetzt nicht mehr so schrecklich anstrengen, wie wir noch vor ein paar Wochen.
Also, es funktioniert.
Muss ich.
Es funktioniert, ja,
es
was
funktioniert,
du da machst.
Es funktioniert langsam, stetisch.
Stetig, ja.
Das ist meine Sehnsucht nach dem Ebertbad, stetisch. Nein, stetig. Also Erklärung nach draußen, liebe Leute. Wenn Wasser eine Stimme hätte, dann hätte ich die im Knie. Also ich habe eine dicke, fette Schwellung im Knie, weil ich einen Unfall hatte. Auf der Bühne ist mir das geschehen. Ich bin weggeknickt und ich habe eine Spätfolge von einem Unfall vor langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, ob ich von dem Unfall schon mal erzählt habe. Habe ich nicht erzählt? Okay, erzähle ich gleich. Nur um das jetzt nochmal kurz abzuschließen. Es ist die Spätfolge von einem Unfall, den ich vor langer Zeit auf der Bühne hatte. Es müsste 2003, glaube ich, gewesen sein oder noch früher im Theater Bonn. Und das heißt, ich habe jetzt zurzeit einen Meniskusriss und eine Zyste unter der Kniescheibe. Es fühlt sich genauso eklig an, wie es klingt.
Oh.
Ja. Und im Moment ist es so, dass ich wirklich bei jedem Schritt, den ich tue, mit dem linken Knie das Gefühl habe, dass mir so ein Reißzwecken in die Kniescheibe bohrt. Oder irgendwie daneben kurz. So. Das Ganze wird jetzt behandelt und toi, 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 Katzenstreu. Ich hoffe, dass ich um eine OP herumkomme. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber also Laufenden ist in dem Fall wirklich, also wenn ich das Wort Euphemismus gerne benutze, dann in dem Fall passt es einfach.
Ach, das wird super, Nito. Wir machen hier einen Rollstuhl für Altweiber mitsingen. Und,
ja.
Und den schmücken wir. So richtig schön.
Ich hatte schon überlegt, ob wir unter deinen Thron, in dem du jetzt gerade sitzt, nicht einfach Rollen darunter machen können.
Ja.
Oder, keine Ahnung, ich leih mir irgendwo einen Bürostuhl aus. Das wird schon klappen.
Das wird alles klappen, ja.
Genau, wichtig. 12. Februar. 12. Februar. Mitsingparty im Ebertbad. Weiberfastnacht. Also für die Leute, die nicht so viel Lust haben, sich einfach nur sinnlos besaufen und irgendwo in Kneipen sich befummeln zu lassen von mittelalten Männern in Piratenkostümen, die dürfen ins Ebertbad kommen, denn der ist nur für Ladies. Und die einzigen Menschen, die da als Männer da sind, das sind ich und die Podboys. Wir vier auf der Bühne. Ansonsten sind da nur Frauen und ihr dürft euch wohlfühlen und dürft Dinge tun, die ihr im sonstigen Umfeld. Und was im Ebertbad passiert, bleibt im Ebertbad.
Und das Gute ist, Nito hat schon alles gesehen, der hat vier Töchter. Macht, was ihr wollt, es ist wirklich, der hat alles gesehen.
Ja. Ich bin seit so vielen Jahren ausschließlich von Frauen umgeben. Ja. Ich habe alles schon gesehen. Ihr könnt tun lassen, was ihr wollt. So. Ja, und dann erzähle ich kurz die Geschichte, wie ich mir mein Knie zerstört habe. Aber bevor ich das tue, stopp. Ann-Kathrin, wie geht's dir denn?
Ich bin müde. Ich schlaf total schlecht. Ich weiß nicht, was los ist. Kennt sich irgendjemand damit aus, was mit den Sternen gerade, ob irgendwas rückläufig ist, irgendein Merkur rotiert? Ich weiß es nicht, aber ich schlaf auf jeden Fall scheiße. Ich werde mal einfach nachts wach und dann bleibe ich einfach wach. Und dann liege ich da.
Vielleicht haben wir einfach gerade so den Arschlochmond.
Das kann sein. Der klassische Arschlochmond, ja.
Ja, genau, der irgendwie gerade alles schlecht macht.
Oh, aber ansonsten geht es mir eigentlich sehr gut. Ich bin gerade, also ich muss sagen, ich bin total verknallt in das Geschenk, was du mir geschenkt hast, in das Schmelzfeuer.
Ja, ist das gut?
Ich habe richtig, richtig Spaß. Es ist aber auch ein bisschen wie ein Haustier. Erinnerst du dich an...
Man muss es füttern.
Ja, man muss es die ganze Zeit füttern. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich auch wirklich, dass ich dafür Kerzen kaufe, um das zu füttern.
Nein, wirklich?
Weil ich gelesen habe, dass 80% weißer Wachs sein soll und davon habe ich nicht so viele Reste und deswegen versuche ich das dann immer zu mischen und so. Also es ist, ich weiß nicht, kennst du von Astrid Lindgren der Drache mit den roten Augen?
Nee.
Es hört sich auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein bisschen wie so eine Kiffergeschichte an, ne? Ist es aber nicht, es ist eine Kindergeschichte. Von einem Drachen, also zwei Kinder finden Drachen, glaube ich, in einem Stall, Kuhstall, Schweinestall, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das ein Babydrache und den füttern die. Und den füttern die unter anderem mit Kerzenstummeln. Und deswegen muss ich immer, wenn ich diesem Schmelzfeuer, muss ich immer an Astrid Lindgren. Aber es ist auch, man wird auch so ein bisschen hektisch. Wenn ich, oh Gott, ich brauche ein Teelicht. Komm, wir machen, habe ich noch irgendwo Teelichter? Da kann ich ja auch um mich im Docht, egal, mit Docht da rein. Es darf nicht ausgehen.
Das heißt also, diese ganzen unnütz gekauften zu Tausenden bei IKEA Teelichter, die könnte man zu dir schicken.
Ganz genau. Und ich fütter dann das Schmelzfeuer.
Das Schmelzfeuer.
Weil es schmilzt schneller und es geht, also es ist, es verbraucht ganz schön Wachs. Das kann man nicht anders sagen. Ja, aber es ist sehr schön, weil es ist wirklich wie ein echtes Feuer indoor. Das ist total toll.
Okay. Schön. Wie schön. Das freut mich aber sehr, dass dir das gefällt.
Mhm.
So. Happy Birthday. Wir waren auch noch nicht beim Kuhkuscheln.
Ah nee, das müssen wir unbedingt bald machen. Aber die sind ja jetzt sowieso, im Frühjahr ist das ja immer nicht, weil dann sind die irgendwie schlecht drauf, weil die kalben oder so. Also frühestens im Mai, glaube ich, dürfen wir.
Okay. Du, da kümmerst du, das ist deine Aufgabe.
Ich kümmere mich daran. Ja, ich bin in der WhatsApp-Gruppe zum Thema Kuhkuscheln. Ja.
Ah, gibt es da eine WhatsApp-Gruppe?
Ja, es gibt eine WhatsApp-Gruppe.
Es gibt für alles eine WhatsApp-Gruppe.
Richtig, es gibt für alles eine.
Da erzähle ich ganz kurz die Geschichte, wie ich mir mein Knie zerstört habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht schon mal erzählt habe.
Also ich weiß, dass du eine Geschichte erzählt hast, wo sich deine Kollegin, glaube ich, die Nase gebrochen hat oder so.
Nein, das ist eine andere Geschichte. Nein.
Ach, Verletzungen am Theater, ja.
Verletzungen am Theater. Nein, nee, ich bin, damals war ein Konzert von den Mann-Mann-Mann-Manns und wir haben in der Oper gespielt, Oper Bonn. Und Oper Bonn, also wir sind ja ganz schnell riesengroß geworden mit dieser Band und haben in der Oper ausverkauftes Haus gespielt.
Wow.
Und ich habe vorher noch, ich habe vorher wochenlang mit Peter Engelhardt trainiert, weil ich als Zugabe einen Iron Maiden Song spielen wollte. Murders in the Rue Morgue. Murders in the Rue Morgue. So, ich habe echt, ich habe geübt wie ein Wahnsinniger, weil das die Zugabe war. Und dann haben wir, es waren zwei Sets, wir haben am Anfang ein ganz leises, kleines Set gespielt, dann kam der Damen, in weißen Fracks, dann kam der Damen-Opernchor auf die Bühne und hat mit uns gemeinsam gesungen und dann gab es einen kleinen Umbau, den wir machen mussten und dann haben wir uns schnell umgezogen in schwarze Anzüge und haben den Rest der Show gemacht. So, während wir das machten mit den weißen Fracks, stand halt ein Riesensofa auf der Bühne. Auf dem Sofa saß dieser Opern-Damenchor. Das waren 30 Frauen und dementsprechend war dieses Sofa einfach ewig lang. Es war 12 Meter breit. Also wirklich ein super, super, super langes Sofa. Und aus irgendeinem völlig bescheuerten Grund dachte ich, da springe ich gleich drüber.
Oh, Nito.
Da will ich gleich drüber springen. Mhm. Ah, das sieht bestimmt total cool aus. Wenn ich darüber jage, kennst mich ja. Doing, 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 Flummi. So. Und wir haben eine Nummer gespielt, die hieß Eric Cantona. Super geile, bescheuerte Nummer, mit der wir eine Fußball-Choreografie hatten. Also wir hatten so Fußbälle und haben damit eine Choreografie gemacht. Wir haben immer nur so Kinder-Choreos gehabt. Und das war so unser Ding. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Ball geschnappt, habe den hoch über dem Kopf gehalten und bin dann über dieses Sofa gesprungen, auf die Sitzfläche getreten. Und was ich nicht wusste, war, dass dieses Sofa so Klemmrollen hatte, also die waren eingeklemmt, aber nur nach hinten, nicht nach vorne. Und da das ja so super groß und schwer war, waren das so super Leichtgangrollen. Das heißt, ich bin da drauf gesprungen, das Sofa hat sich sofort in Bewegung gesetzt. Ich bin über die Lehne hinten und dann machte es einmal laut Knack und Knall. Und die Kollegen schwören bis heute, dass sie den Knall auf der Bühne gehört haben. Und dabei hat es mir das Innenband und die Kreuzbänder zerrissen und noch einen Meniskus umgeklappt. Ja, und dann ist die ganze Zeit der Oberschenkel am Unterschenkel vorbeigerutscht.
Oh.
Immer wenn ich aufgetreten bin, macht er so loinks. Ich wusste sofort, es ist alles kaputt. Geht gar nichts. So, auf die Geschichte geht noch weiter. Und dann habe ich damals...
Du hast aber die Show zu Ende gespielt natürlich, ne?
Ja, selbstverständlich.
Ja, natürlich.
Selbstverständlich,
ja,
habe ich die Show zu Ende gespielt.
Ja, sicher.
So, selbstverständlich habe ich die Show zu Ende gespielt. Wir hatten für die Damen vom Opernchor als Dankeschön hatten wir große Sonnenblumen und ein Piccolo. Die haben wir dann auf der Bühne verteilt an die Damen. Und wir hatten natürlich viel zu viel davon. Wir hatten eine ganze Palette Piccolos übrig. Und dann stand ich da draußen und dachte, oh Scheiße, ist alles kaputt, aber ich spiele die Show. Ja. Okay, gib mir einen Stock. Dann bin ich erstmal mit dem Stock gegangen. Dann haben sie mir einen Barhocker auf die Bühne gestellt und ich habe die ganze Zeit auf dem Barhocker gesessen, während mein Bein anschwoll, das Knie wie Fußball aussah. Und dann bin ich zum bin ich raus und habe gesagt, ich brauche, gib mir irgendwas zu saufen, ich brauche irgendwas zu trinken. Und dann haben die mir die Palette Piccolos eingestellt. Und dann habe ich während dieses Konzertes diese Palette leer gemacht. Mhm. Was nicht nur zu dem einen oder anderen Versinger führte, sondern natürlich auch zum absoluten Vollrausch. Ich habe diese Piccolo immer eine Flasche nach der nächsten Schraub, gluck, 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 rein damit. Also hier bis hier oben hin voll mit Alkohol und mit Adrenalin. Dann kam nach der letzten Nummer stand schon standen die Rettungssanitäter schon in der Gasse. Da haben die Jungs von der Requisite, die tollen Jungs von der Requisite, die haben hatten denen schon Bescheid gesagt. Ich bin da raus. Nein, lass mich, ich muss die Zugabe. So richtig schön Arschloch, Schauspieler. Geh weg, ich bin da noch. Ich habe mich auch so lange darauf vorbereitet. Ich wollte das unbedingt spielen. Da bin ich da raus, hatte so eine Langhaarperücke bis auf die Hüfte und einen riesen Ventilator vor der Nase. Jetzt blies mir das in die Fresse und währenddessen habe ich dann diesen Song gespielt, war fertig, komm raus, bin total drüber, wirklich total drüber. Der Rettungssanitäter möchte sich um mich kümmern. Ich sitze da und schreie und es ist alles kaputt. Ich weiß auch nicht. Die freundlichen Menschen von der Requisite kommen mit Kühlkissen und legen mir so ein Kühlkissen aufs Bein. Ich nehme dieses Kühlkissen und was ich nicht wusste ist, wenn man diese Kühlkissen, wenn die gefroren sind und man die gegen irgendwas gegenwirft, dann explodieren die. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Ich habe das auf den Boden geschmissen. Es machte paff. Und um mich herum standen lauter hilfsbereite Menschen mit blauen Flecken im Gesicht.
Oh nein.
Dann sagte der Rettungssanitäter, so, ich gehe jetzt. Stand auf, ging, dann haben die den zurückgeholt. Ich habe mich, ab da habe ich dann gemerkt, oh Gott, das war jetzt wirklich zu viel. Und habe mich nur noch entschuldigt, weil ich war noch besoffen. Es tut mir so leid. Nur noch entschuldigt, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Die haben mich da, und irgendwann war der Sanitäter auch total genervt, weil ich immer gesagt habe, dass es mir leid tut und so. Und dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren. Die haben natürlich sofort gemerkt, dass ich sturzbetrunken bin. Haben mich wieder nach Hause geschickt. Haben gesagt, ja, vielleicht ist da auch gar nichts. Vielleicht ist da auch, ich hatte ein Knie wie ein Fußball. Vielleicht ist da auch gar nichts. Kommen Sie morgen um 8 nochmal zum Röntgen. Und dann habe ich mir ein Taxi gerufen, bin wieder zurück ins Theater, weil es war nämlich eine Riesenparty danach. Bin wieder zurück in die Oper. Da habe ich dann allen freundlichen Geistern von der Requisite, die tollen Jungs, habe ich denen allen einen ausgegeben. Damit war ich für immer bei denen, hatte ich für immer gewonnen. Habe mich bei allen entschuldigt. Hab bis morgens gesoffen, dann habe ich noch gekifft wie ein Irrer hinterher.
Natürlich.
Und ich kiffe nie. Aber da war alles egal. Zu Sonnenaufgang hat mich ein Taxi nach Hause gefahren. Meine Frau, damalige Frau, der Taxifahrer hat mich die Treppe hochgetragen, hat mir hochgeholfen. Die machte die Tür auf. Es war, keine Ahnung, 7 Uhr, halb sieben, 7 Uhr. Es war halt wirklich gerade Sonnenaufgang. Sagte, du stinkst. Hab mich ins Wohnzimmer verfrachtet, da habe ich eine Stunde geschlafen, anderthalb, bin ins Krankenhaus und dann machte der untersuchende Professor einmal mit seinem Finger Pieks in mein Knie. Ich habe geschrien, er sagte, Sie können direkt hier bleiben, das muss operiert werden, das ist ganz klar. Also die brauchten gar kein Röntgenbild, das war einfach klar, das ist alles kaputt. Ja genau, dann hat das eine Weile gedauert, bis ich das mit dem Knie wieder hingekriegt habe.
Aber bist du nicht in der Zeit, in der wir uns kennen, auch schon am Knie operiert worden?
Richtig, genau.
Weil ich kenne dich mit so einem Gestell ums Bein.
Richtig, genau. Und die haben nämlich damals, die konnten nur ein Kreuzband wiederherstellen. Das war abgerissen. Das konnten sie wieder festnähen. Und das Innenband konnten sie nähen. Mir fehlte ein Kreuzband. Und da haben sie gesagt, aber die Operation, die war jetzt, wir mussten an der Stelle jetzt, konnten wir nicht weitermachen, weil, frag mich nicht, das wäre zu viel gewesen. Das konnten sie nicht weitermachen, die Operation. Das ist aber nicht schlimm. Das Kreuzband, das kann man arthroskopisch machen in ein paar Jahren. Dann machen Sie mal keine Sorgen.
Ah, alles klar.
Genau. Und dann ist ja auch irgendwann, kam dann die OP dann nochmal, als ich im Ebertbad dann schon arbeitete.
Ja. Oh Mann, ey. Gut, was lernen wir daraus? Einfach nicht über Couchen springen, Leute. Lasst es einfach.
Wenn Sie ein Mann sind, nichts.
Genau, was? Geil.
Erinnere dich an unsere Diskussion zum Thema, weißt du, von wegen, das ist Angst. Nein, es ist einfach Blödheit.
Es ist einfach Dummheit. Ja, es ist einfach Dummheit.
Naja, also jedenfalls befinde ich mich im Moment in einem Zustand, in dem ich mich aus meinem Bett nicht erhebe, so gut wie nicht erhebe, meine Mädels um mich herum alles machen und ich versuche das Bein so gut wie möglich zu schonen und in der Woche wird dann entschieden, was damit passiert.
Scheiße. So. Wichtige Frage, kommst du denn mit am Wochenende?
Das, ganz ehrlich, ich fürchte nein. Ich fürchte nein. Also ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Ich habe mir das gewünscht und ich habe mir ein teures Hotel gebucht. Also ich habe mir kein teures Hotel gebucht, sondern ich habe mir ein Hotel gebucht und Hotels sind einfach teuer, so in Freiburg in der Zeit. Aber wenn ich, also vom jetzigen Standpunkt, jetzt im Moment sage ich nein, schaffe ich nicht. Also wir rennen ja da rum.
Ja, ja.
Und ich muss zum Hotel rennen und ich muss vom Hotel dahin rennen und wir rennen über ein Messegelände, da sind alle Wege sind lang.
Ich schieb dich auch.
Aber ich habe ja keinen Rollstuhl.
Ja, den kriegt man doch, oder? Kann man sich nicht irgendwoher einen Rollstuhl besorgen?
Ich will nicht im Rollstuhl sitzen.
Och, Nito.
Ich bin 56 Jahre alt. Nein, aber jetzt mal, es wäre wirklich das Unvernünftigste, was ich machen könnte. Ich habe bald Auftritte, die finde ich extrem wichtig.
Absolut, ja, absolut.
Und so, und die Börse findet auch nächstes Jahr wieder statt.
Ja, dann kommt zwar keiner mehr, aber ja.
Wieso kommt dann keiner mehr?
Weil jetzt schon so gut wie keiner mehr Stände macht. Ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr noch wirklich aber interessant ist.
Wird das nicht schon seit vielen Jahren gesagt, dass die Börse im nächsten Jahr, dass da keiner mehr kommt?
Aber so hatte ich es tatsächlich noch nie, dass Leute mir schreiben, dass sie keinen Stand haben, dass sie vielleicht den ersten Tag da sind, aber dass sie nicht mehr keine Stände mehr haben. Die Agenturen, es sind super wenige, die noch einen Stand haben.
Okay.
Also ich glaube, dass es tatsächlich weniger wird. Aber egal, es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Es ist ein Klassentreffen. Es ist ein Klassentreffen. Also für alle, die überhaupt gar nicht wissen, wovon wir reden. Einmal im Jahr findet im Frühjahr die Messe für Kleinkunst und Musik und sowas alles statt in Freiburg. Und dann treffen sich alle ganz viele Kleinkünstler und ganz viele Musiker und ganz viele Veranstalter. Und dann wird da gekungelt und es werden Termine gemacht und man präsentiert sich und es wird...
Genau, es gibt Kurzauftritte.
Genau, Kurzauftritte. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt von meinem Desaster in Freiburg.
Ja. Und du wolltest ja eigentlich dein Trauma heilen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mein Trauma heilen. Ja.
Aber ganz ehrlich, ich höre die ganze Zeit nicht auf meinen Körper. Und jetzt muss ich einfach sagen, ich schaffe kaum den Weg zum Klo.
Ja.
Es ist einfach so gerade. Das ist
das macht tatsächlich gar keinen Sinn. Und es macht ja auch keinen Sinn das macht einfach alles keinen Sinn.
Und gerade Messegelände sind weite Wege. Das sind einfach weite Wege. Also... Im Rollstuhl, sag mal.
Ich würde es machen.
Das ist
es. Ich find's lustig. Ja.
Oh, glaubst du, was da losging? Hast du gesehen, der Torres sitzt im Rollstuhl? Mhm. Ach du Scheiße, was denn
das
da passiert?
Das ist ja traurig, ja. Mann, der
Ach,
Arme.
Ach du liebes
ja.
bisschen, echt. Hätten wir den damals mal nicht beschimpft.
Der ist das doch, oder? Ha, ja, hu.
Ja. Ja, genau. Wir sind schuld.
Schnell gealtert, ja.
Vielleicht ist das doch eine gute Idee. Dann werde ich so aus Mitleid gebucht.
Ja, genau.
Okay, also so viel zu mir. Du bist ja gesund, du bist nur müde.
Ich bin einfach nur müde. Ja, das gibt sich auch wieder. Es wird jetzt noch 2 Tage geschlafen und dann bin ich in Freiburg.
Wie war denn dein Kurzurlaub?
Oh, ganz fantastisch. Das war so schön. Einfach die ganze Zeit Strandspaziergänge, der Hund ist gerannt, das war ein Traum.
Ach, schön.
Ja, richtig
schön,
gut.
Schön, schön, schön.
Das hat sich gelohnt, wegzufahren. Das lohnt sich eigentlich immer.
Und ihr so romantisch am Strand und so.
Sowas, genau.
Kennst du so Pärchen, die sich Romantikfotos an die Wand hängen?
Nein, ich weiß noch nicht, was du damit meinst.
Also ich habe da jemanden ganz speziellen im Blick, dessen Name ich nicht nennen möchte, aber der sich so Fotos von sich und seiner Freundin, die sich so romantisch angucken, die dann auch gemacht wurden von irgendwelchen Fotografen. Wahrscheinlich hat sie ihm irgendwann mal so ein Fotoshooting geschenkt oder er ihr oder Freunde haben denen das geschenkt. Und dann hängt das so am Eingangsbereich, wo du einfach nur denkst so, oh Gott, ich muss brechen.
Oh Gott, nein. Also natürlich macht man manchmal Fotos auch von sich zu zweit. Aber nein.
Würdest du dir so ein Romantikfoto oft als Handy-Sperrbildschirm machen?
Nein.
Nein! Nein! Dass du mich sowas fragst. Ich finde es leider auch, das ist, also junge Paare find, machen das, die dürfen das auch,
finde ja, ich. Ja, so. Aber ich finde alles, um ehrlich zu sein, also mich selber, ich finde es ganz komisch, mich selber irgendwo hinzuhängen. Mhm. Also das müsste schon ein sehr lustiges Bild sein oder so, sowas schon, das kann ich mir schon vorstellen. Aber grundsätzlich, andere Leute okay, aber dass ich jetzt, also dass ich mich selber, ich sehe mich auf meinem Sperrbildschirm. Gut, ich muss es zurücknehmen. Ich habe ein Foto auf meinem, aber es ist tatsächlich,
Ja, aber du
meine
hast
Mutter
ja kein Foto,
wo du
jemanden knutschst oder so.
Nein. Ich habe tatsächlich auf meinem Sperrbildschirm ist meine Mutter, meine Schwester und ich in einer, also es ist einfach ein schönes Foto von uns dreien. Das habe ich tatsächlich so als Erinnerung auf dem, aber ich weiß nicht. Nein.
Das ist ja auch, entschuldige, aber das ist ja wirklich was ganz anderes. Das ist ja was
ich denke
ganz
auch.
Anderes.
Das finde ich auch, das kann man machen. Ansonsten, also ich habe manchmal, ich muss sagen, mein Hund ist ja sehr verliebt in meinen Freund, deswegen manchmal mache ich Fotos von denen, weil das einfach so, ich bin so außen vor, wenn die beiden zusammen sind. Und das aber trotzdem sieht es immer sehr niedlich aus. Davon habe ich viele Fotos. Davon, das könnte ich mir auch vorstellen, weil es so bescheuert aussieht. Aber es muss immer auch eine gewisse Selbstironie haben, sonst nein. Also, obwohl vielleicht so ein 80er Jahre, weißt du, wenn das so in mehreren, die Fotos, die aussehen, als würde man so fa, aber als Bild.
Mehrmals belichten.
Ja, genau. So immer da ja. Sowas, das könnte ich mir gut vorstellen, weil es so scheiße ist. Das fände ich schon wieder gut. Die hatten Leute früher, hatten ja auch, ich weiß, das ist auch so, das war in meiner Schulzeit schon wieder out, aber es gab auch so Kinderschulfotos, die so waren.
Ja,
ganz schlimm. Ganz, ganz
Ach,
schlimm.
Fürchterlich, fürchterlich.
Ja. Und dann diese Haare, diese ganzen Haare immer.
Ja, es war sehr viel Haar. Es wurde sehr viel Haar getragen. Wir haben mal irgendwann als meine Eltern Silberhochzeit hatten oder sowas, alle Kinder haben sich getroffen und so ein Foto gemacht mit den jeweiligen Partnern und den damals schon existierenden Kindern, um so ein Familienfoto zu machen, was wir unseren Eltern geschenkt haben. Und auf diesem Foto gibt es eigentlich nur noch drei Personen, also da sind ganz viele Menschen, es gibt nur noch drei Personen, mit denen meine Mutter sie unterhält. Und das sind meine Schwester, mein Bruder und ich. Alle anderen sind schon weggeschieden. Also, ne, so die, alles Ex-Frauen, Ex-sonst irgendwas, Anhänge und all so ein Kram. Und dann ist sogar noch eine Schwester drauf, die mit der zu der Zeit keiner geredet hat oder die mit uns nicht reden wollte. Also, genau. Also, auch das Foto hat sich irgendwie auf eine Weise überlebt. Ist ja auch verrückt, wenn ich darüber nachdenke, dass die alle nicht mehr da sind, diese Menschen. Also,
verrückt,
weil die halt alle, weil sich alle geschieden haben damals. Was haben wir?
So, ich esse jetzt mal unsere Schokolade auf, Nito.
Oh nein!
Ich habe hier was ganz Leckeres.
Was hast du denn da? Die muss ja auch weg.
Caillier Schokonat. Die esse ich jetzt. Probiere das.
Boah, die sieht gut aus.
Mhm. Ja, klar, die riecht auch sehr gut. Oh, Silvia. Danke.
Ich bin neidisch.
Du darfst ja auch wahrscheinlich gar keine Schokolade. Wenig.
Warum nicht?
Willst du nicht abnehmen?
Ja, aber so ein Riegel oder sowas ist ja kein Problem.
Das stimmt.
Ist ja kein Thema. Wir reden ja nicht von, ne? Und es soll ja auch auf lange Sicht und Essgewohnheiten ändern, all so ein Kram. Aber ich muss jetzt einfach. Ich muss einfach, mein Knie dankt.
Ja, klar.
Mein Knie wird auf jeden Fall Danke sagen. Naja. Und ich passe auch schon wieder in einen Anzug rein.
Mm.
Du erinnerst dich, für mein letztes Solo habe ich mir doch einen Anzug gekauft, und den grünen. Dann habe ich den ändern lassen und habe nachdem ich ihn gekauft habe, hat er eine Weile gelegen, dann habe ich ihn ändern lassen und habe dann nach der Änderung nicht mehr in den Anzug reingepasst, schon nicht mehr. Und jetzt passt er so, wie ich ihn gekauft habe.
Sehr gut.
Mhm. Bei mir geht ja immer überall direkt was drauf. Also so, ne? Ich sehe nicht anders aus jetzt, aber ich merke das anhand der, der Dinge, die ich trage.
Ja, super.
Wenn ich mich jetzt noch bewegen würde dabei. Ja.
Hör mal. Dauert nicht mehr lange. Das wird bestimmt
ja,
besser.
Ja, ja. Ja, ja. Ich habe jetzt eine wirklich interessante Sache im Radio gehört. Wusstest du, dass ChatGPT, wir arbeiten alle damit, oder nicht alle, aber viele arbeiten damit und überhaupt KI.
oh Gott, ich muss was so Lustiges erzählen. Entschuldigung, ganz kurz zu ChatGPT dazwischen. Oh, es war sehr, sehr gut. Ich habe, Sascha und ich haben uns über Frisuren unterhalten, dass man mal eine neue Frisur ausprobieren könnte. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass so eine Britpop-Frisur doch ganz lustig wäre. Und dann habe ich ChatGPT, habe ich ein Foto von ihm gemacht, hat gesagt, ChatGPT, mach mal eine Britpop-Frisur. Und dann macht das Handy, legt das so zur Seite und dann bekommen wir ja eine Benachrichtigung, wenn es fertig ist.
Oh, ich freue mich jetzt schon auf
und
die Antwort.
Und dann habe ich das so gesehen und dachte, oh, warte mal, da hat aber die Worterkennung was anderes draus gemacht. Und zwar stand, dein Foto mit der Brotpop Frisur ist nun fertig. Pop. Und dann hat einfach ChatGPT so einen Toast oben auf den Kopf. Einfach so ein Weißbrot auf dem Kopf. Das war ein Traum. So, ich musste so weinen vor Lachen, weil es so scheiße aussieht. Ich schick dir das nachher mal.
Die Brotpop-Frisur. Ja, bitte, das möchte ich sehen.
Ja, so, ChatGPT, ganz toll. Kann man ganz tolle Sachen mitmachen.
Ja, kann man ganz tolle Sachen mitmachen, habe ich gehört. Also, aber ChatGPT hat, wenn man ChatGPT faktenbasierte Sachen fragt, also, was weiß ich, wie funktioniert irgendwas, dann hat ChatGPT eine Fehlerquote von 40%.
Ja, das weiß ich, ja.
Also fast jede zweite Antwort ist falsch.
Ja. Mhm.
Und mit ChatGPT ist natürlich jetzt so die, ne, das allein schon diese Zusammenfassung, wenn du irgendeine Frage stellst und dann kommt ja erstmal immer so eine KI-Antwort. So. Und das ist, 40% davon ist falsch. Mhm. Alter, hier, boah.
Ja,
wow.
Total. Also du musst echt gucken, auf was für Quellen du dich beziehst. Das musst du immer damit dazu sagen. Und ich habe auch manchmal, wenn mir das dann so, wenn ich weiß, dass die Antwort falsch ist, weil ich den groben Teil der Antwort schon kenne und nur noch so ein bisschen gefrickel und dann, wenn du dann sagst, das stimmt nicht, recherchier bitte nochmal, dann kommt so, ja, du hast recht, es stimmt nicht. Und du denkst so, Alter, wofür habe ich dich denn? Aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass ChatGPT nicht sagen kann, das weiß ich nicht. Also es muss immer eine Antwort geben und deswegen kommen halt auch falsche Antworten.
Ach, guck mal. Jedenfalls habe ich darüber überlegt, wir müssten eine neue Kategorie einführen, nämlich welche Nachricht habe ich über Facebook oder über Instagram oder sonst irgendwas, was habe ich diese Woche gelernt, was nicht stimmt?
Ah, das ist gut, ja. Und was hast du
wir
so
haben
gelernt?
Neulich zusammengesessen, Carlos, Gerburg und ich. Das war am Tag, nachdem du dabei warst, am nächsten Tag. Und wir sprachen über alles Mögliche, unter anderem darüber, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal darüber unterhalten haben, dass ich bestimmte Körperfunktionen meiner Partnerin nicht wissen will. Mhm. Die muss ich nicht miterleben. Ich muss mir nicht die Zähne putzen und neben mir setzt sich jemand hin und denkt sich, ich lasse alles fahren. Mhm. Das brauche ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich finde auch nicht, dass das ein Zeichen von Vertrauen ist. Es ist einfach nur ekelhaft. Meine Meinung, das kann ja jeder halten, wie er will. Gibt auch Menschen, die finden das ganz toll oder halten das für, also bevor man nicht voreinander geschissen hat, sollte man nicht heiraten oder so. Das kann alles sein. Ich sehe das anders. So, und dann sagte der Kollege, ja, es wäre ja auch so, dass Frauen Fürze, dass die im Mittelalter ein Zeichen von Wohlstand gewesen wären und quasi heilig, irgendwie so ein Ding. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann fiel mir ein, das stimmt, das habe ich auch als so Filmchen über Instagram mal reingespült bekommen, beim Doomscrollen. Mhm. Und dachte, das geht. Habe ich noch nie gehört vorher. Habe ich mir aber auch nie Gedanken drum gemacht, dass ich das noch nie gehört habe vorher. Und dann dachte ich, komm, das wirfst du jetzt mal in die große Fragenmaschine ein. Hab das in die große Fragenmaschine eingeworfen. Und die hat mir, und es gibt außer über Instagram und TikTok keinen einzigen, auch nur ansatzweise Beleg oder Erwähnung davon, dass das so gewesen wäre.
Geil.
Also es ist wirklich ein Ding, das hat sich irgendjemand überlegt, hat das bei TikTok reingestellt und das hat das viral gestellt. Vielleicht, so vermute ich, eine Frau, die sich gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr so zu tun, als müsste ich nicht. Das kann natürlich sein.
Das ist möglich, ja, das stimmt. Echt Wahnsinn, ey. Das, ja, man muss tatsächlich alles nachprüfen. Und die Frage ist, wie prüft man es nach, wenn irgendwann alles nur noch KI ist? Also auch Google funktioniert ja aktuell, man bekommt ja immer erstmal eine KI-Antwort.
Ja, genau.
So, ja. Genau.
Was habe ich gemacht mit meinem Befund? Ich hatte einen MRT-Befund. Ich hatte keine Ahnung, ich konnte es nicht entziffern. Mhm. Und mein kluger Schwiegersohn ist falsch, aber sowas Ähnliches, sagte, gib's doch mal bei ChatGPT ein, der kann dir das übersetzen.
Ja, habe ich auch.
Das habe ich dann gemacht und es ist eine Übersetzung ins Menschliche, sodass ich verstehen kann, was er von was das da war.
Ja.
Also das scheint gestimmt zu haben. Aber wie schnell wir uns daran gewöhnt haben.
Ach, total.
Wie schnell wir uns daran gewöhnt haben. Und es ist erst der Anfang.
Es ist erst der Anfang, ja.
Also man ist echt überlegt, ich habe jetzt ein Ding gesehen, das fand ich auch spannend auf eine Weise. Gibt es gerade beim SWR, über YouTube habe ich das bekommen, eine Doku über den ersten öffentlichen Auftrag für eine Denkmalskulptur, irgendwo in Mainz oder sowas, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, die von einem Roboter gemeißelt wurde. So, also weil, wenn das ein Mensch machen würde, das könnte niemand bezahlen, die Arbeitszeit könnte keiner bezahlen, es würde nicht gehen, Es ist so was ganz Kompliziertes, so ein Krönungsdingsbums, was auf irgendeinem Tor stand. Aber so ein Roboter, der kann das. Der arbeitet halt Tag und Nacht durch, tackert das Ding dahin. Und dann kostet das nur, was weiß ich, die Hälfte oder ein Drittel von dem, was ein Mensch kosten würde.
Ja, krass, ja.
Der kann zwar die ganzen Feinheiten noch nicht, es ist alles immer noch nicht, aber der kann das. Der kann das.
Ich war gestern beim Tätowierer und der, da haben wir uns auch ein bisschen über KI unterhalten und dann meinte er, es gibt eine, also aktuell glaube ich, einen Tattoo-Roboter. Der tätowieren kann, der natürlich unglaublich präzise ist, ne? Also der tackert dir natürlich da Bilder auf die Haut, das kann halt einfach kein Mensch. Aber das finde ich, oh, das ist so abgefahren. Das ist so, also er sagte, dass das dann immer beruhigt wird und gesagt wird, naja, aber ne, der Mensch wird ja schon noch sehr mit einbezogen, also der Tätowierer selber in die Motivfindung und bla bla bla. Aber das ist so, es geht ja in alle Berufszweige rein. Das ist so crazy.
Also beim Tätowierer hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber es stimmt natürlich, logisch. Und das gerade ein Tattoo ist ja sowas Persönliches.
Ja, total. Also ich glaube auch, dass das auch wahrscheinlich auch immer so bleiben wird. Ich glaube auch genauso wie Handwerk auch immer irgendwie überleben wird, weil sehr reiche Menschen sich das leisten werden, dass das dann handgemacht ist. Das ist ja jetzt auch so. Die gehen halt alle zu Manufaktum und dann gibt es da halt auch so einen grauen Tätowierer, der da rumsitzt und ein Schmelzfeuer.
Genau. Kaufen sich ein Schmelzfeuer, handgefeuert von irgendwelchen Händen.
Genau, Händen. Was haben wir denn heute überhaupt, was haben wir für ein Interview?
Also das mit dem Interview ist ja auch so eine Sache, ich bin ja gerade nicht so mobil. Ich habe jetzt schon zwei Termine abgesagt, weil ich einfach nicht, das geht einfach nicht, schaffe ich nicht. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch auf Halde und als nächstes würde ich mal raushauen Gina Dell'Amore.
Oh, das ist spannend. Das finde ich gut.
Mit dem habe ich mich getroffen. Und das ist ein ganz interessantes Gespräch. Eigentlich auch insofern schon, weil vorher die Frage kam, mit wem unterhalte ich mich denn? Unterhalte ich mich mit Gina oder unterhalte ich mich mit, ich spoiler schon mal, Jens? Und er sagte dann, dass, ja, aber eigentlich fände das schön, wenn wir mit der Figur sprechen würden. Und im Laufe des Gesprächs wandelt sich das, ändert sich, rutschen wir in das Private rein. Das war wirklich ein sehr nettes Frühstück, ein sehr netter Kerl, Mensch. Das wäre mein Interview der Woche.
Ja, mega. Finde ich richtig gut. Kommt ja auch Ostern, Ostersamstag. Mhm. Also ist Gina wieder bei uns. Ich glaube, es ist schon ziemlich voll.
Komm, dann hauen wir jetzt schon mal das Interview raus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze in Oberhausen. Es ist Mülheim.
Ja, es ist Mülheim, aber es ist irgendwie, es sind nur 100 Meter und da ist die, oder 150 und da ist dann eben die Grenze zu Oberhausen. Also direkt an der Grenze.
Unfassbar. Und es ist in der Tat eine Ecke, auf die ich immer, wenn ich hier vorbeifuhr, geschaut habe und gedacht, was ist da wohl? So, jetzt weiß ich, was hier ist. Hier ist der Lebensmittelpunkt von Gina Dell'Amore. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich danke dir herzlich zur Einladung zum Frühstück. Das habe ich auch noch nicht gehabt.
Sehr gerne. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich war neulich zum Königsberger Klopse-Essen eingeladen. Auch jetzt für ein Interview. Das war auch sehr, sehr lecker.
Das ist dann allerdings irgendwie mindestens zum Mittag, oder?
Ja, das war schon zum Mittag. Das war schon zum Mittag. Und es ist ja sehr früh. Es ist ja sehr früh heute Morgen.
Ja. So. 7 Uhr Wecker gestellt und dann um 11 Uhr fertig, das ist...
Ja, ja, ja. Ich musste für 6.30 Uhr aufstehen, um eine meiner Töchter zu wecken.
Oje.
Aber ich darf dann Gott sei Dank nochmal schlafen. Und habe mich wirklich eben mit meinem Hund durch den Park gequält, weil ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt gleich los.
Ja, es hatte mir jemand die Anfrage gestellt für einen Podcast für vormittags. Und dann habe ich dann so gesagt, aha, Vormittag muss man ja auch.
Naja, gehen. Also entschuldige bitte, das mit dem Vormittag war nicht meine Idee im Grunde genommen, weil es ist schon ein bisschen auf deinem Haufen gewachsen, denn du hast ja gar keine Zeit, du bist ja so beschäftigt und so viel unterwegs und wirst was hast du gesagt denn jetzt, übernächste Woche geht's wieder auf die Schiffe.
Ja, richtig.
Nach wo geht's hin?
Also es geht in den Norden. Ich bin diesen Monat, normalerweise habe ich im Monat November bis im Dezember habe ich immer meine eigenen Solo-Shows quer durch Deutschland bis in die Schweiz. Und da bin ich an den Wochenenden immer in verschiedenen Theatern, also reinstes Tourleben, weil ich eben auch schon seit einigen Jahren eben auf diversen Schiffen unterwegs bin, hatte ein Schiff, eine Reederei ausgeschrieben für ein spezielles Schiff. Es ist AIDA und dann eben AIDA Prima. Die haben normalerweise in den Winterzeiten immer Orientreisen. Aber im Moment ist es so schwierig mit diesen Destinationen und auch gefährlich zum großen Teil, dass die eine Alternative gesucht haben und bleiben eben mit diesem Schiff im Norden. Und da geht es eben entweder ab Hamburg oder ab Kiel los und dann geht es eben nach Norwegen oder die Ostsee hoch bis Tallinn oder Helsinki. Und da ist es natürlich sehr, sehr kalt jetzt auch gerade. Und da meinten sie eben, man sollte eben auch ein bisschen was Neueres auf die Bühne bringen, damit die Gäste eben auch auf dem Schiff was Neues sehen können. Und dann haben die da so eine Varieté-Show aus dem Boden gestampft. Und wo ich dann eben ein Teil bin. Das heißt also, ich bin ein Teil dieser Varieté-Show. Irgendwie bin ich von Montags bis Donnerstags dann da mit AIDA unterwegs und komme dann eben zum Wochenende wieder nach Deutschland und mache dann eben meine Solo-Show weiter. Diesen Monat ist das relativ stressig, aber es macht Spaß.
Und du bist dann da mit deiner Weihnachtsshow?
Nein, nicht mit meiner Weihnachtsshow. Die mache ich nur an Land. Und diese Varieté-Show, das ist dann, da bin ich ein Teil eines Show-Ensembles sozusagen von verschiedenen Gastkünstlern und wir zeigen einen kleinen Teil aus unserem Showprogramm, was wir sonst eben auf dem Schiffen machen. Es ist keine Solo-Show in dem Sinne, sondern eben ein Teil. Und von daher ist es auf dem Schiff dann nicht so zeitintensiv oder stressig. Naja, und dann kann man da noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, genau. Und schön ums Schiff gucken. Und Helsinki, Tallinn ist bestimmt toll.
Es sind tolle Städte,
also eben auch im Winter bestimmt ganz toll.
Ja, ja. Aber kalt halt, ne?
Naja, ist halt Winter. Ne?
Ja.
Das beinhaltet das ja. Ja. Du bist Travestiekünstlerin. Und ich möchte dich jetzt nicht fragen, was das ist. Das habe ich selber erfahren. Habe ich nachgeguckt. was die etymologische Bedeutung, wenn man das bei Wikipedia nachschaut, dann steht da verstellen. Aber hauptsächlich ist doch deine Kunst, authentisch auf der Bühne zu sein.
Im Grunde genommen hast du recht. Also Travestie ist grundsätzlich die Kunst der Verwandlung, so beschreibe ich es immer. Und ich versuche eben auf der Bühne eine Person darzustellen, die sehr publikumsnah ist und eventuell hier und da auch mal den Spiegel der Gesellschaft vorhält, den Leuten. Und das Ganze soll aber auch mit Humor, Spaß und natürlich auch in meinem Fall dann auch mit Live-Gesang dann eben gepaart werden. Und das kommt jetzt schon seit einigen Jahren ganz gut bei den Gästen an und ich freue mich drüber.
Ja, die Frage zielt natürlich dahin, ich habe mal einem anderen Kollegen die Frage gestellt, Es gibt den Begriff vom Determinismus. Ich mag das sehr. Also, ob ich daran glaube, ist eine andere Geschichte, aber ich mag das sehr, den Gedanken, dass es irgendwann mal einen Urknall gab. Seitdem laufen physikalische Gesetze ab. Also ganz weit weg von irgendwelchen Glaubenssätzen. Es laufen physikalische Gesetze ab. Teilchen treffen auf Teilchen. Und es musste dazu kommen, irgendwann, dass du und ich hier sitzen mit einem Glas Nutella auf dem Tisch. Ja. Weil das ist physikalisches Gesetz. So, musste es bei dir dazu kommen, dass du Travestiekünstlerin wurdest?
Ich weiß es nicht. Ich bin damals in der Schule schon immer sehr aufgefallen, aber so lustig. Heute würde man sagen, so der Pausenclown, der dann immer auch zwischendurch, wenn man es dann eben nicht erwartet hat, den Spruch in die Klasse gesagt hat und alle haben gelacht. Also auch wenn ich irgendwie eine unschöne Situation hatte als Jugendlicher oder als junger Mensch, dann habe ich das immer versucht, mit Humor ein wenig für mich erträglicher zu machen. Sei es auch Prüfungssituationen oder. Also der Humor hat mich immer irgendwie so begleitet. Dass ich dann irgendwann zur Travestie gekommen bin, ich würde auch nicht sagen, dass es Zufall war. Es war eben eine Situation damals, mittlerweile vor 26 Jahren. Und da saß ich dann eben im Auto mit einem sehr guten Freund und der war Zauberkünstler. Und wir haben auf meinen heutigen Mann gewartet. Der hat damals, wir kennen uns ja jetzt schon so lange, er hat damals neben, da gab es Zivildienst, worüber man ja jetzt eben in der Politik gerade streitet. Also das war damals völlig normal, dass man dann eben zum Bund ging oder zum Zivildienst. Das kennst du ja auch. Und neben seinem Zivildienst hat er dann abends noch in Essen in der Zeche Karl gejobbt, gekellnert. Und wir haben ihn dann eben abholen wollen. Und das dauerte ein bisschen und dieser Freund und Zauberkünstler hatte eben eine CD von Mary und Gordy im Autoradio.
Klassiker.
Ja. Und ich habe dann da eben ein bisschen mitgesungen. Und der Freund, wir sind heute noch gut befreundet, der guckte mich an und sagte, sag mal, willst du sowas nicht auch mal machen? Und dann habe ich ihn angeguckt und
jetzt muss ich, entschuldige, an der Stelle natürlich fragen, was hast denn du vorher gemacht?
Also ich habe auf Lehramt studiert, Germanistik und Sozialwissenschaften. Ich wollte Lehrer werden.
Ah, so viele Lehrer sind dann heute auf der Bühne gelandet.
Nein, ich weiß
es nicht. Aber es ist ein ähnlicher Job, glaube ich.
Ja, also man hat dann eben seine
Schäfchen. Man muss die Leute dranhalten.
Genau. Richtig. Ja. Genau. Aber ich bin froh, dass ich eben, wenn man so die aktuellen Nachrichten hört und sieht, dass ich kein Lehrer geworden bin. Nur das so mal so nebenbei. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ja, singen ist das eine, aber einen Fummel anziehen, das ist das andere. Du spinnst ja wohl. Ja. Mhm. Und dann hier kam in Oberhausen dann eben auch irgendwann der Karneval. Und dann bin ich zu einer Karnevalsveranstaltung eingeladen worden. Und dann habe ich dann so gedacht, da musste irgendwie als was Besonderes gehen und nicht wie damals, was weiß ich nicht, als Cowboy oder was weiß ich, keine Ahnung, so standardmäßig. Und dann habe ich ihn angerufen und ich wusste, dass er eben auch schon auf der Bühne stand, mehrfach mit einem Travestiekünstler aus seinem Freundeskreis. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du mich heute Abend zur Frau machen? Ja, dann hat er gesagt, ja, das macht er. Und dann habe ich dann so, das war so mein falsches Verständnis. Ich ging nämlich mit Unrecht in der falschen Annahme davon aus, dass ein Zauberkünstler, der nur ab und zu mal mit einem Travestiekünstler auf der Bühne zusammenarbeitet, automatisch Ahnung vom Schminken hat. Und das war ein Irrtum.
Ja, okay.
Naja, und dann kam eins zum anderen und um das Ganze etwas abzukürzen und er hat mich dann eben mit dem befreundeten Travestiekünstler bekannt gemacht. Ich bin dann auch eben das erste Mal als Gina dann auf so eine Karnevalsveranstaltung gegangen. Er hat mich auch geschminkt. Ich sah aus, als hätte ich einen in die Fresse gekriegt. Blaue Augen und so. Also ich fand mich damals schön. Es gibt auch Fotos, die liegen bei mir im Safe. Darf kein Mensch sehen. Aber dann hat er mich bekannt gemacht mit dem befreundeten Travestiekünstler. Der hat mich so ein bisschen an seine Hand genommen und mir gezeigt, wie man so schminkt und wo man Kostüme eben schneidern lässt und. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf und es begann dann immer dann mit in die ersten Zeiten, dass ich meine Show, ob die Leute wollten oder nicht, einfach zu Geburtstagen verschenkt habe. Und irgendwann kam jemand, der gesagt hat, hör mal, das ist gar nicht mal so schlecht, was du machst. Könntest du sowas nicht bei Tante Käthe auf dem 70. auch mal machen? Gibt sogar Geld. Und dann habe ich irgendwann mal die ersten 150 Mark verdient. Und dann habe ich gedacht,
weißt du noch, wann das war?
Das war also,
wahrscheinlich in Anlass, kannst du dich sofort dran erinnern, aber
nee, das war
Jahres?
Das war irgendwann so 2000 irgendwann oder 2001 irgendwie so dazwischen und ich glaube, es war sogar in Oberhausen selber damals im legendären Haus Union. Da war dann ein Geburtstag. Da fing das alles an und da habe ich gesagt, damit kannst du nebenbei Geld verdienen. Ja.
Aber es war nebenbei.
Richtig.
Genau. Mir hat neulich der Sommers gesagt, er hätte dich irgendwann irgendwo gesehen. Ich weiß ja nicht, ich meine, hatte Buschhausen gesagt, bin mir aber nicht ganz sicher. Also irgendwo gesehen und hätte dann gesagt, und dann habe ich den hier ins Ebertbad geholt. Ist das so? Stimmt die Legende?
Also in
da
seinem
spielt
Kopf.
Er sich wieder auf, der alte Sommers.
In seinem Kopf bestimmt. Und dann ist das da ganz richtig. Ja, und ich habe da eine etwas andere Erinnerung dran.
Och, lass sie uns bitte teilen.
Okay.
Hajo, wir lieben dich.
Ja, das stimmt allerdings. Und ich danke dir immer noch dafür. Also, als ich damals mit diesem befreundeten Travestiekünstler unterwegs war, das war immer mein Traum, im Ebertbad aufzutreten, weil ich damals auch ein wahnsinniger Fan von den Misfits war. Und dieses Mega Frauen-Duo, Kabarett-Duo war damals für mich einfach so das Nonplusultra. Egal, was es in Deutschland noch an anderen Frauen-Kabarett-Duos gegeben hat, die beiden waren für mich eben die besten. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie ins Ebertbad. Und dann waren der Bühnenpartner und ich, wir hatten dann schon zig Programme gemacht und sind dann in Kneipen aufgetreten. Die wurden immer größer und wurden eben öfter gebucht und dann habe ich gesagt, frage ich einfach mal nach. Und Hajo hatte damals eben Interesse und er hatte irgendwie, so habe ich das noch in Erinnerung, er wollte immer Travestie ins Ebertbad holen, aber am besten irgendetwas aus Übersee, so eine Riesenshow aus Las Vegas oder wo auch immer, so eine richtige große Bühnenshow. Ja, und dann kamen die beiden Trullers, eine aus Oberhausen, die andere aus Gelsenkirchen und sagten, können wir ihm ins Ebertbad? Können wir auch. Und dann haben wir ihm Infomaterial und Videos gegeben und so. Und dann kam aber erst einmal eine Absage so von wegen, nee, ihr seid noch nicht weit genug und er hätte eine andere Vorstellung, wie er das gerne haben möchte und. Und dann sind danach, nach dieser Absage, so einige Jahre ins Land gegangen. In den Jahren hatten der Bühnenpartner und ich uns eben von der Bühne getrennt. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Und ich bin eben als Solokünstler unterwegs gewesen. Habe dann viele Jahre mit einem Ensemble aus Düsseldorf zusammengearbeitet und habe dann da sehr, sehr viel gelernt, was Bühnendisziplin und Plaudereien, Konferenzen und Stand-up-Comedy und sowas alles betrifft, gelernt. Und dann bin ich hinterher alleine weitergegangen. Und dann habe ich gesagt, jetzt sind so viele Jahre vergangen, ich habe so viel gelernt, fragst du doch nochmal nach. Und wahrscheinlich hat es dann eben auch einen kleinen Ausschlag gegeben, weil mein Onkel eben auch mit Hajo zusammen in die Schule gegangen ist. Die waren eben in der Klasse zusammen. Und er hat ihn dann so beiseite genommen und hat ihn mal gefragt, Mensch, mein Neffe, kannst du da nicht noch mal gucken und so. Und dann haben wir uns dann eben getroffen und dann hat Hajo gesagt, okay, wir probieren das mal. Offensichtlich blieben dann die Showgranaten aus Übersee aus. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt im ausverkauften Ebertbad, weil ich mittlerweile eben auch eine gewisse Community habe in Oberhausen und Umgebung. Und seitdem bin ich eben im Ebertbad. Mhm. Und so wie ich das aber mitbekommen habe, ist Hajo jedes Mal, wenn ich meine Veranstaltung habe und wenn auch mal kurz da, um zu schauen, na, wie läuft's und ja? Wie kommt's an? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dann sehe ich oder höre von anderen Leuten, Hajo war heute wieder kurz da. Und das freut mich irgendwie.
Ja, ja, ja. Und natürlich, klar. Also er kann es ja nicht lassen. Er muss ja gucken kommen. Ich glaube, der ist ja viel zu neugierig und es hängt viel zu sehr sein Herz an dem Laden, als dass er nicht kommt. Und dann gibt's halt auch so ein paar Leute, die der Meinung ist, dass er da ja seinen Einfluss darauf hat. Das ist unvergessen die Geschichte. Ich erzähle sie gerne immer wieder. Der erste Auftritt von Thorsten Sträter überhaupt.
Ja.
Überhaupt. War im Ebertbad in der Mixshow. Hajo Sommer steht hinten bei Ann-Kathrin Korni und sagt, das wird nix. Also er ist nicht unfehlbar, der Mann. Er ist nicht unfehlbar. Ja. Aber er ist ganz toll.
Ja. Ja. Grüße gehen raus an dieser Stelle nochmal.
Genau. Du bist als Travestiekünstler in der Schutzhülle. Mhm. Also wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du, wenn du zum Beispiel auf dem Schiff bist, dann sitzt du, kannst du dich irgendwo hinsetzen und kannst da zuhören, wie andere Menschen deine die Show vom Vortag beurteilen oder nicht. Du hast das in Anführungsstrichen Glück, dass du nicht erkannt wirst hinterher. Das ist ja eine gewisse Narrenfreiheit. Und ich habe, der Begriff Narrenfreiheit, der ging mir nicht aus dem Kopf bei dir.
Okay.
Die Narrenfreiheit, ich habe das mal natürlich nachgeschlagen.
Okay, ja, Wikipedia.
Wird in mittelalterlichen Texten definiert als omnem dicendi liberatem impune ferre. Die Freiheit, alles zu sagen, ohne dafür bestraft zu werden.
Ja.
Ja?
Ja.
Bist du mal bestraft worden? Will sagen, hast du mal so richtig Gegenwind bekommen?
Also so richtig Gegenwind habe ich noch nie bekommen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also auf den Schiffen, ich muss vielleicht das etwas anders formulieren. Auf den Schiffen versuche ich eben für eine breite Masse Travestie zu machen. Ich bin noch nie ein Travestiekünstler gewesen, wie man vielleicht Travestie aus irgendeiner Eckkneipe kennt. Mir wurde immer in den letzten 26 Jahren, egal wo ich war, wenn ich mal irgendwo engagiert war und die haben sehr viel mit Travestie zu tun gehabt, wurde mir immer gesagt, nun sei doch mal ein bisschen schärfer, sei doch mal so ein bisschen mehr unter der Gürtellinie. Mhm. Das wollen die Leute hören, die kommen deswegen, weil sie eben dieses unter der Gürtellinie, dieses Verruchte und auch Versaute sehen möchten. Mhm. Und ich habe eben aus meiner Sicht einen anderen Weg eingeschlagen, weil das kann man auf Kreuzfahrtschiffen nicht bringen. Und das kommt mir jetzt zugute, dass ich eben die vielen Jahre immer mir selber treu geblieben bin. Natürlich kann ich auch über was Frivoles sprechen und das gehört zur Travestie auch dazu. Aber ich mag es gerne, wenn die Menschen, also meine Gäste, eben auch gerne noch mal so ein bisschen nachdenken dürfen, bevor sie dann vielleicht auch diese Anekdote oder diesen Witz verstehen. Und dann muss man nicht eben vulgär für auf der Bühne sein. Und deswegen habe ich so gut wie nie diesen bösen Gegenwind bekommen. Aber es gibt natürlich auch sehr selten so eine Situation, dass dann eben auf dem Schiff dann auch mal die ein oder andere Beschwerde von Gästen auf einmal an die Rezeption kam. Und das wurde dann dementsprechend aber auch ganz schnell wieder glatt gebügelt, weil ich ging damals auch davon aus, dass die Menschen, die auf einem Kreuzfahrtschiff sind, genauso denken wie ich. Und das ist nicht so, weil die Menschen, die kommen aus so vielen verschiedenen Gegenden, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und der Schweiz und aus vielen deutschsprachigen Räumen. Also ich habe jetzt nette Menschen aus Luxemburg kennengelernt oder auch aus Belgien, die Deutsch sprechen, die dann auch auf deutsche Kreuzfahrtschiffe gehen. Und dann ist mir dann vielleicht das ein oder andere Mal rausgerutscht, wo ich dann auch wirklich selber gemerkt habe, oh, das war jetzt ein bisschen heftig für die Leute, die eben noch nicht so häufig mit Travestie was zu tun hatten. Aber im Großen und Ganzen, ich würde mal sagen, zu 99% habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass die Leute Schwierigkeiten hätten mit meinen Shows oder ich irgendwie zu sehr oder unter der Gürtellinie war oder im Gegenteil, die Leute, die ich auf den Kreuzfahrtschiffen kennenlerne, die kaufen dann eben auch die Karten an diversen Theaterkassen und das finde ich irgendwie ganz toll.
Und das ist jetzt, das fand ich auch spannend, also wir haben so eine Abenddienstgruppe, in der wir uns immer gegenseitiges Feedback geben von, was läuft gerade, wie funktioniert die Show und dann gibt es natürlich auch Sachen wie, die obere Theke hat kein Bier mehr, also solche Dinge.
Ja.
Aber es wird auch immer ein Feedback für jeden Abend, der Abenddienst macht ein Feedback für den Abend. Und bei deiner Show stand in der Gruppe, dass ein sehr angenehmes Publikum gewesen wäre, jetzt bei der letzten Show.
Mhm.
Also ich glaube, bei der Show davor habe ich keine Erinnerung, ob da was drin stand. Aber das wäre ein sehr angenehmes Publikum gewesen.
Ja.
Also anscheinend ziehst du nette Leute an. Und auch ein anderes Publikum, das ist ja das Nächste. Also wir versuchen ja nicht nur Stammpublikum zu kriegen, sondern eben auch Menschen, die sonst nicht ins Theater gingen.
Ja.
So. Und ja, das ist ja auch was dann, was es ausmacht. Du gehst aufs Schiff und dann schauen das Leute.
Ja.
Und die würden sonst niemals in eine Show gehen.
Das ist richtig. Auf der einen Seite sehe ich mich sozusagen als Missionarin, wenn man das so sieht, aus meinem Genre, aus meiner Kunstsparte. Weil auf dem Schiff ist es relativ easy. Die Gäste sind dort.
Und die können nicht weg.
Die können nicht weg. Erstmal ist es inklusive. Die Gäste müssen für einen Theaterbesuch auf dem Schiff nicht zusätzlich was zahlen. Und wenn es dann ein Seetag ist und dann habe ich dann abends um 21 Uhr meine Show oder um 20.30 Uhr, dann ist das so die Haupt-Primetime, sage ich jetzt mal, auf dem Schiff. Die Leute, die sind gerade essen gewesen und wollen jetzt noch ein bisschen bespaßt werden, bevor sie dann irgendwann mal in die Bar das Letzte trinken und dann gehen sie dann ins Bett. Und dann denken sich viele, ja gut, Travestie zieht auf den Schiffen sehr, sehr gut. Habe aber auch schon gehört, dass es auch Unterschiede gibt zwischen den Kollegen. Dann kommen die Gäste und schauen sich das an und sagen, entweder sie mögen es oder sie gehen wieder. Ja, da gibt es dann eben auch Gäste,
die stehen auf und gehen?
Die stehen auf und gehen. Also bei mir, ich achte da immer sehr drauf, ist es relativ wenig, was geht von den Gästen und das freut mich. Bei AIDA ist es so, die haben ein sogenanntes Theatrium in der Mitte des Schiffes. Das ist eine große Bühne und die ist sozusagen im Halbkreis aufgebaut und die Gäste sitzen auf drei Decks dann eben in diesem Theatrium im Halbkreis und dort, wo die Bühne ist, auf diesem Deck, wird im Laufe meiner Show, wird es immer voller, weil die Gäste, die dann eben als letztes aus den Restaurants kommen, die laufen dann einfach dran vorbei, weil es ist so ein Durchgangsverkehr.
Mhm.
Und dann bleiben auf einmal ganz viele, es bilden sich Menschentrauben an den Seiten. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass die Leute eigentlich gar nicht geplant hatten, dort ins Theatrium zu gehen, um die Show anzusehen, wollten dran vorbeilaufen, bleiben aber stehen, weil ist interessant. Und dann werden es auf einmal wenn die Show länger läuft, dann wird es immer mehr, immer mehr. Ich sehe das dann natürlich dann hinterher auch bei Social Media, weil ich mache natürlich Werbung für Social Media und für meine Termine und so weiter und so fort. Und dann sehe ich nach jeden Reisen immer ganz, ganz viele neue Follower, die ich dann auch wieder im Theater, unter anderem hier im Ebertbad sehe, weil ich frage auch immer, wer kennt mich von den Schiffen? Und es werden immer mehr, die dann eben von den Schiffen dann eben Karten an der Theaterkasse kaufen. Und das ist, und deswegen sehe ich mich so als Missionarin. Ich bringe den Menschen diese Kunst etwas näher. Da kommen dann Gäste ins Theater auf den Schiffen. Die hätten sich, ohne dass sie die Show vielleicht gesehen hätten, auf dem Schiff niemals eine Karte fürs Theater an Land gekauft. Und ich finde diesen Mix sehr, sehr gut.
Was ich bei dir auffällig finde, ist, dass trotz der sehr glamourösen Erscheinung habe ich da einen sehr authentischen Menschen stehen. Ich habe keine Ich habe nicht das Gefühl, da steht jemand und tut so, als ob. Mhm. Als wäre das ein besonders großer Mensch. In dieser glamourösen Erscheinung ist eben noch ein echter Mensch drin. Und dann komme ich jetzt wieder zurück, was ich eben dann gefragt habe. Würdest du manchmal auch gerne ohne deinen Panzer, ohne deine Glamour auf der Bühne stehen und sagen, guck mal, das bin ich, könnt ihr damit auch was anfangen?
Gute Frage. Dieser Panzer, wie du ihn jetzt genannt hast, oder diese Verkleidung oder wie man es eben, diese Maske, ist natürlich auch so eine Art, und dann kommt wieder dieses Wort Schutzpanzer. Ja, ich hatte in den vergangenen Jahren hin und wieder mal die Möglichkeit, eben auch privat auf der Bühne zu stehen. Und mittlerweile habe ich mir allerdings diese Figur Gina so zu eigen gemacht auf der Bühne, dass es für mich, wenn ich dann privat auf die Bühne gehen würde, wahnsinnig schwer ist, allein schon einige Gesten, die Gina macht, eben nicht zu machen. Die würden dann eben zu meiner privaten Person nicht passen, weil es eben zwei unterschiedliche Figuren auf der Bühne sind. Und ich habe mich so eben, ja, ich würde sagen, so eingegroovt auf diese Kunstfigur, dass es vielleicht etwas komisch aussehen würde, wenn ich dann jetzt eben das machen würde. Mir würde es sofort auffallen und das würde mich dann unsicher machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eben die ein oder anderen, also ich hätte da kein Problem mit, was zu singen, vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, aber ich müsste wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht in diese Rolle falle. Und in der Vergangenheit ist es hin und wieder mal passiert, dass ich dann eben auch schon mal privat auf der Bühne war. Und da musste ich mich immer darauf konzentrieren, jetzt fallen nicht in diese Gina-Rolle, weil das wäre dann für mich nicht passend. Es fühlt sich dann nicht richtig an. Ja, es wäre eine Herausforderung. Sagen wir mal so.
Jetzt, wo wir das gerade schon getrennt haben, die Figur und den Darsteller, stelle ich doch noch die Frage, die ich mir für die erste Frage aufgehoben hatte. Der Name Gina ist doch nur entstanden, weil Jens sich so scheiße singen lässt, oder?
Ja, also Gina kann man natürlich viel besser singen, ja, das natürlich. Ist richtig. Aber bisher, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es dann eben ein Lied oder sowas gegeben hat, wo man dann Gina eben singen müsste. Aber du hast vollkommen recht. Ich brauchte ja damals eben für diese Figur einen anderen Namen.
Einen guten Namen finden ist so schwer.
Ja.
Also Programmnamen sowieso, aber auch noch für eine Bühnenfigur, die man, der auch im Ohr bleibt. Also den Namen Gina dell'Amore, egal wie lange, den kenne ich einfach. Das weiß ich von. Den habe ich einmal auf dem Plakat gelesen und zack, der ist drin.
Schön, hat das ja bewirkt. Also ja. Das war damals eben auch dieser Freund, der mit mir zusammen im Auto saß und wir waren wirklich sehr, sehr eng befreundet und wir saßen zu dritt in Gelsenkirchen in seiner Wohnung und da hieß es so, wir müssen uns jetzt eben einen Namen aussuchen und ich wollte immer einen schön klingenden Namen haben, weil ich habe mir damals gesagt, wenn ich jetzt einen Namen habe, den will ich auch als Kunstfigur dann nicht mehr wechseln müssen. Ja, was nutzt es? Es gibt so viele Kollegen, ich muss es anders formulieren, so viele Kollegen, die eben diese Kunst der Travestie ernst betreiben, die haben auch einen gut klingenden Namen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die das so nebenberuflich machen oder als Hobby. Die haben dann lustige Namen. Natürlich haben wir auch darüber Witze gemacht, wie Olga Maslochow oder jetzt fallen mir die Namen gar nicht mehr ein, die wir damals hatten. Aber
ist vielleicht auch ganz gut so.
Gitte Rosettenglück von der Lufthansa oder sowas. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, das passt alles nicht. Das kann man machen, wenn man irgendwie am CSD auftritt, einmal im Jahr oder sowas, wenn man irgendwie das so als Hobby macht. Aber wenn man das irgendwann mal ernst betreiben möchte, dann braucht man einen wohlklingenden Namen. Und ich fand, der soll schön eben klingen. Und dann ist es eben Gina dell'Amore geworden.
Mhm. Ich bleib dabei. Den habe ich, ich habe ihn einmal auf dem Plakat gelesen und ich habe den im Kopf seit das erste Mal vor Jahren denn auf dem Plakat gelesen habe.
Das cool. war klar. Finde ich toll. Ja.
Genau. Pass auf, ich habe hinten raus, damit ich jetzt auch endlich was zu frühstücken kriege.
Ja.
Noch Fragen, die ich immer stelle. Da wir ja hier in Oberhausen fast sind, kann ich dir die Fragen genauso stellen.
Ich bin ja auch gebürtiger Oberhausener oder Oberhausenerin, wenn du das so nennen möchtest.
Also, mal ganz ehrlich, das ist schon Oberhausen hier.
Ja.
Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja.
Für mich ist das hier Oberhausen. Bist du mal auf die Idee gekommen, nach L.A. zu gehen oder so?
Nee.
Außer zu Shows?
Nein. Also ich bin hier und ich bin so eine Ruhrpottpflanze. Mhm. Wie gesagt, ich bin im EKO geboren und bin dann allerdings in Essen aufgewachsen und meine Eltern wohnen noch in Essen und aber die ganze Familie wohnt in Oberhausen und ich habe in Essen gewohnt, in Oberhausen, in Duisburg sogar, Mülheim und das mehr Ruhrpott geht kaum mehr, finde ich.
Dann passt das absolut. Hier, pass auf. Ich weiß nicht, wie fußballaffin du bist, aber Schalke oder RWO?
RWO, ganz klar.
Ganz klar.
Ich gehe sogar. Also mein Mann, der hat sogar eine Dauerkarte für RWO. Okay. Und dann, wenn ich mal zu Hause bin, dann gehe ich auch mit. Mhm. Ja, sitze dann aber privat dort.
Wäre auch nicht schlecht.
Ja, das weiß ich nicht. Möchte ich mir gut überlegen.
Glaube ich, je nachdem, wo man da steht.
Ja.
Marktstraße oder Zentro?
Eieiei, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich müsste ich jetzt Marktstraße sagen, weil das ja sozusagen das Nonplusultra eigentlich der alten Stadtmitte von Oberhausen ist. Aber ich habe schon was übrig fürs Zentro, weil es einfach so die Menschen anzieht und Oberhausen so interessant macht über die Grenzen hinaus.
Ich war gestern Abend mit meiner Tochter auf dem Weihnachtsmarkt. Papa, können wir mal wieder was zusammen machen? Wir können ja zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und ich dachte, na gut. Oh, ich glaube, ich war vor 15 Jahren das erste und letzte Mal im Zentrum am Weihnachtsmarkt.
Okay.
Und weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst.
Vor ein paar Tagen,
als
der eröffnet hatte.
Ah ja.
Und dann wollten wir die Drohnenshow sehen.
Und?
Wir haben uns dann gesagt, wir gehen dorthin, wo man die Drohnenshow am besten sehen kann. Da kamen dann ungefähr 1,2 Millionen Menschen auch hin. Scheiße. Und ich habe sie nicht gesehen. Ich habe dann hinterher die Drohnenshow. Am nächsten Tag habe ich sie dann eben auf YouTube gesehen, weil jemand so nett war und die reingestellt hat. Aber ich konnte sie vor Ort leider nicht sehen, nein.
Gestern war es gar nicht voll, aber ich war wirklich erstaunt, wie wenig Weihnachtsmarkt das ist. Also es ist ja nur Fress- und Saufbuden.
Ja.
Also wenn man mindestens 70-75% Fress- und Saufbuden nach der nächsten, was schade ist. Mhm. Was ich wirklich schade finde. Aber naja, so ist es. Fahrrad oder Auto?
Wenn ich zu Hause bin, am liebsten Fahrrad. Und dann im Sommer, im Frühling und ein bisschen im Herbst. Aber wenn es weiter weggeht, dann natürlich Auto. Das ist ja klar.
Kanal oder Halde?
Kanal.
Wasser.
Wasser. Ich liebe Wasser. Und
Wasser ist toll.
Ja. Und wenn ich dann eben auch zum Spiel von RWO gehe, dann parken wir immer hier bei Kodi. Dann laufen wir über die Brücke, über den Kanal und das ist schon so oft gewesen, dass dann auf einmal irgendwie so die Sonne gerade unterging und dann mache ich ein Foto von unserem Rhein-Herne-Kanal und dann denke ich so, wie geil ist Oberhausen eigentlich, wenn du dann, und dann setze ich das auch bei Social Media rein und ich bekomme jedes Mal irgendwie, boah, wo ist denn das? Und ja, kommt mal bei mich bei, nach Oberhausen und dann seht ihr das auch.
Ja, ich liebe das auch sehr. Der Moment, also ich sage es immer wieder, der Moment, wenn ich von der A42 dann über den Kanal und ich atme jedes Mal auf. Ich atme jedes Mal auf und denke, oh, ich wohne ja in Bottrop.
Hey. Ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen.
Das ist die angemessene Reaktion darauf. Okay, letzte Frage, die ist assoziativ. Wenn das Ruhrgebiet eine Pizza wäre, welcher Belag wäre Oberhausen?
Käse. Weil ohne Käse ist eine Pizza nichts, gar nichts. Und es soll Menschen geben, die ihre Pizza ohne Käse essen, weil sie eben, es sollen ja immer mehr Leute sein, die eben so eine...
Du meinst nicht Veganismus, oder?
Nein. Sie haben eine Laktoseintoleranz.
Ach so, ja.
Und dann werden die, es werden ja gefühlt immer mehr Leute, die einfach zu Weicheiern mutieren. Und ich brauche auf meiner Pizza, wenn es mal Pizza ist, dann wirklich auch Käse. Und ohne Käse, nee, auch so ein Auflauf ohne Käse oder sowas. Und da ist dann Oberhausen der Käse. So ohne Oberhausen ist nix.
Das heißt, du hast auch, wenn du sagen wir mal, so einen Auflauf machst, dann ist da Käse und da muss auch Sahne drunter sein wahrscheinlich, ne?
Das, ja, so, wenn man schon einen
Auflauf macht. Wie bei Oma halt.
So. Ja, es ist, muss, so. Also sonst muss man so einen Auflauf gar nicht machen.
Da hast du vollkommen recht.
Ne?
Das ist ein fantastisches Schlusswort. So, ich werde jetzt ein Brötchen aufschneiden und das mit Nutella belegen, beschmieren. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Okay, dann freue ich mich, toi, 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 dass ich das auf jeden Fall die nächste Show im Eberbad sehen kann.
Mhm.
Okay. Alles klar.
Ich freue mich drauf.
Programm der Woche. Rüber,
ja, das Programm der Woche ist so gesehen, dass wir hauptsächlich Theater haben, also wieder die Bremer Stadtmusikanten und ich glaube auch da hauptsächlich Schulveranstaltungen. Ich glaube, außer am Sonntag, da sieht es so aus, als hätten wir da auch eine öffentliche Veranstaltung und dazwischen ist, sind bei uns die Karnevalsvereine. Also es gibt überhaupt kein normales, reguläres Programm in der nächsten Woche. Deswegen würde ich einfach schon mal die übernächste Woche ankündigen.
Das ist eine gute Idee, aber lass uns doch vorher nochmal über eine Sache reden.
Ja.
Ist ja jetzt, ne, das ist wirklich wichtig, das ist eine wichtige Information, weil wir hatten jetzt 3 Tage Markus Krebs im Haus. Der hat 3 ausverkaufte Vorstellungen bei uns gespielt, weil er mal wieder dahin wollte, wo er angefangen hat.
Der hat sein Bühnenjubiläum, sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert und das hat er an den ganzen Orten gemacht, wo er früher auch war.
Genau, unter anderem bei uns. Dann ist Folgendes passiert, Ann-Kathrin.
Tatsächlich haben Leute, weil die Veranstaltung sehr früh schon ausverkauft war, haben Leute über Viagogo Tickets gekauft. Und beim Einlass ist dann aufgefallen, dass diese Tickets gefälscht waren. Also es war für sehr viel Geld, haben diese Menschen Karten gekauft und mit diesen Karten, also wir haben das dann natürlich irgendwie möglich gemacht, aber es war, also die haben das Geld bezahlt, man bekommt das Geld nicht wieder zurück. Viagogo ist keine professionelle Ticketverkaufsplattform, sondern normalerweise ist das, und dafür ist es super, das habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, man kann, wenn man nicht kann, kann man da seine Tickets reinstellen und kann die quasi verkaufen. Also es ist privat, dadurch ist man aber auch null abgesichert. Und ich weiß, dass bestimmt viele haben das schon mal gemacht, gerade auch für größere Konzerte und so, und ganz oft klappt das auch, weil ganz viele Menschen einfach sehr ehrlich sind. Es gibt aber leider auch Arschlöcher, die damit Kohle machen wollen. Und das ist in dem Fall passiert. 6 Menschen haben sehr viel Geld ausgegeben und für
und
Tickets.
Mit sehr viel Geld meinen wir wirklich sehr viel Geld.
Sehr viel Geld, ja. Waren wirklich sehr teuer, die Tickets. Also teurer, deutlich teurer auch als im Original. Also deswegen macht es nicht, tut es nicht. Ich weiß, es ist doof, wenn man keine, aber versucht es irgendwie anders über Ticketbörsen. Oder über Leute, die ihr kennt oder auch manchmal klappt das ja auch über das Ebertbad selber, dass da irgendwie Karten zurückgegeben werden und so, aber macht das nicht. Das ist wirklich so ärgerlich, wenn man da steht. Und ja.
Und wir können eigentlich auch gar nichts machen am Einlass.
Wir können nichts machen.
Also, und wir haben das, es wurde geregelt, die Menschen kamen rein, weil was nützt es, wenn jemand für viel Geld 2 Karten kauft, sich einen schönen Abend machen will und worauf man sich lange gefreut hat. Und dann steht er da und
aber in dem Fall ging es auch nur, weil der Künstler selber noch Kapazitäten auf der Gästeliste hatte. Wäre das nicht so gewesen, hätten wir auch sagen müssen, leider nein. Also das war wirklich ein Zufall, dass das ging. Es ist genauso gut, wäre es an einem anderen Tag zum Beispiel, wäre es nicht gegangen. Also wäre das am Montag oder am Dienstag passiert, hätten wir keine Chance gehabt. Und deswegen, bitte, bitte macht es nicht.
Also seid vorsichtig, draußen lauert der böse Wolf.
So sieht's aus.
Es ist meiner Ex-Frau ist es in der Tat mal geschehen. Das ist schon Jahre her, als das gerade aufkam, diese Viagogo. Da hat sie Karten gekauft für ein Konzert in Köln. Und die normalen Eintrittspreise lagen so um die 50 Euro rum. Und die hat dann dafür 160 insgesamt bezahlt. Scheiße. Weil alleine 100 Euro Versandkosten.
Boah.
Also einfach richtig, richtig Beschiss. Einfach ein totaler Beschiss. Deswegen seid vorsichtig. Also es geht noch nicht mal an uns vorbei. Und wir sind ja nun nicht wir handeln ja nicht mit Taylor Swift oder so.
Nee.
Es geht noch nicht mal an uns vorbei. Seid vorsichtig, kauft die Karten bei uns oder kauft sie in den offiziellen Vorverkaufsstellen. Ja. So, jetzt Programm der Woche nächste Woche.
Nächste Woche am 7. Februar, es ist ein Samstag, wir haben Februar. Nito, das Jahr ist schon wieder fast rum.
Ich habe 2 Kindergeburtstage im Februar.
Boah.
Und das sind keine Kinder mehr.
Das heißt, die wollen auch keine Kindergeschenke mehr, die wollen Erwachsenengeschenke. Ne?
Nein.
Ja, scheiße. Ja, also am 7. Februar ist die Schlachtplatte bei uns. Schlachtplatte ist eine Art, ja, auch Jahresendabrechnung, wie man das auch immer nennen möchte. Mit dabei ist Gilly Alfeo, den kennen viele von der Springmaus. Da war er früher Pianist. Großartiger Typ, super nett, freue ich mich total, dass er dabei ist. Robert Gries natürlich, der Schirmherr, Host und Chef, immer schon, der Schlachtplatte. Chin Meyer und Sonja Picker.
Mit Robert Gries gibt es übrigens auch ein Interview bei uns schon, müsst ihr mal gucken auf unserer Seite. Ne? Wir haben ja einen Reiter, Wasser im Ohr.
Und dann am Sonntag kommt Marie, Diod.
Oh, da will ich Abenddienst machen.
Mit Sicherheit, ich finde allein dafür musst du wieder gesund werden.
Ja, finde ich auch. Marie Diod, Leute, wirklich, bitte, 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 kommt.
Kommt. Diod
gucken.
Ja, es lohnt sich
Marie
wirklich
Diod
sehr.
Marie Diod ist so toll.
Ich freue mich auch sehr drauf. Am 8. Guckt euch, wenn ihr so gar keine Ahnung habt, was sie macht, das kann man nicht beschreiben. Man muss es tatsächlich sehen. Es ist Musik, aber es ist, ich kann es nicht. Ich kann es nicht beschreiben.
Man kann
guckt
es nicht beschreiben,
Videos
man kann es sich
an.
Auf Spotify anhören. Das hat aber nichts mit dem Charme zu tun, den es auf der Bühne hat. Und den Ansagen, die sie zwischendurch macht, Marie Diod, ist wirklich, wer hat das mal gesagt? Hast du das mal gesagt, wenn Johann König mit Helge Schneider ein Kind machen würde?
Ja, genau.
So in der Art.
Ja.
Also wirklich, es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Das ist meine Empfehlung des Jahres, jedes Jahr. So,
ja.
Für immer.
Genau, kommt. Das wäre dann die übernächste Woche. Und dann ist ja auch, das mache ich jetzt auch einfach, sage ich nochmal, am 12.02. Nitos Mitsingparty an Weiberfastnacht.
In welchem Zustand auch immer.
In welchem Zustand auch immer. Irgendwie, wahrscheinlich ist er da. Ich gehe stark davon aus. Und am 14.02. dann, wie immer, Motek, sogar mit 25-jährigem Bühnenjubiläum. Die haben auch nochmal im Sommer eine Show. Also wenn ihr da, wenn ihr dafür keine Plätze kriegt, weil es ist tatsächlich alles ausverkauft, sehe ich gerade. Das ist ja bei uns Tradition. An Karnevalssamstag sind die immer bei uns. Aber für Nito gibt es noch Karten. Ja.
Da, am 14. bin ich auch dabei.
Da bist du auch dabei?
Ja.
Als Special Guest.
Die werden ja als Special Guest, weil die ja einen Song von mir singen werden.
Ach, geil.
Und als Lied von mir.
Ah.
Und da haben sie mich gefragt, ob ich mitmache.
Oh, wie schön. Und das machst du?
Ja, ich hoffe. Das ist ja selbstverständlich.
Boah, Nito, der Februar ist einfach, du musst wirklich wieder gesund werden.
Ja, ich tue, was ich kann.
Ja.
Ich tue, was ich kann.
Gut.
Okay, gut. Ich gehe wieder aufs Krankenlager, du gehst auf deine Arbeit und schläfst zwischendurch mal. löscht alle unangenehmen Handyfotos von deinem Freund und deinem Hund.
Ah, die Brotfrisur,
Genau, die Brotfrisur, die musst du mir gleich unbedingt schicken.
Ja. Entschuldigung, Sascha, ich muss das leider an Nito schicken. Es geht nicht anders.
Okay, Leute, bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Bleibt uns gewogen, kommt ins Ebert-Bar zuhauf, kauft legale und reguläre Tickets. Kommt zu Marie Diod am 8.2., kommt zu meiner Mitsing-Party und ansonsten sehen wir uns im Ebertbad am Einlass unter irgendwelchen anderen Gelegenheiten auf jeden Fall immer wieder. Und das Wichtigste, erzählt Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Das ist das, was uns am meisten hilft. Erzählt den Menschen, dass es den Podcast gibt, denn egal, was ihr tut, egal, was Herr Trump anstellt, egal, was da draußen auch geschieht und wie das Wetter wird und egal, wie viel Brotfrisuren wir tragen, diese Welt wird durch diesen Podcast ein besserer Ort.
Absolut.
Okay. Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad-Podcast.